Ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Folge im Profcast. Und wir haben heute ein ganz spannendes Thema mit einem ganz spannenden Gast, den ihr vielleicht schon kennt, weil er war schon in den vergangenen Wochen, Monaten schon einmal Gast hier im Profcast. Und ich verrate es trotzdem noch nicht. Es geht heute aber um ein ganz spannendes Thema, nämlich das der Bitcoins. Wer die letzten 18 Monate verfolgt hat, so ein bisschen die Bitcoin-Entwicklung, der konnte entdecken, dass man, als er bei 40.000, 50.000 war, ungefähr, dachte, Mensch, das ist schon hoch. Da haben sich schon einige ganz gut eine goldene Nase verdient, die schon sehr, sehr früh dabei waren. Und andere sind da erst eingestiegen, von denen man dann dachte, das wird dann nicht mehr so hoch gehen. Und dann hat er sich aber nochmal auf 100.000 und ein paar mehr verdoppelt und pendelt sich jetzt wieder unter 100.000, glaube ich, ein, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, Begriffe wie Blockchain, Kryptowährung, also eine nicht anfassbare Währung, das ist ja schon etwas, was ein sehr, sehr digitales Thema ist und das auch die Finanzwelt sehr intensiv beschäftigt, weil viele daran mitverdienen. Und wir wollen mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und auch von einem wirklich praktischen Anwender, der mit den Bitcoins Geld verloren, aber auch Geld gewonnen hat, sprechen. Ich freue mich sehr auf Jörg Eugster und wir werden gleich mit dir starten, lieber Jörg, nach dem Jingle. Ja, so eine Anmoderation ist in so einem Interviewgespräch, was wir gleich führen, für mich ganz besonders wichtig, weil es ist der größte Redeanteil, lieber Jörg, weil die Bühne gehört heute dir, weil du bist ein absoluter Profi in diesem Geschäft des Privatanlegens Bitcoins. Zudem lebst du auch noch in der Schweiz und man weiß, dass man in der Schweiz mit Geld ganz gut umgehen kann. Und insofern glaube ich, dass es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz spannend ist, dass wir uns heute mal unterhalten. Also, lieber Jörg, schön, dass du da bist und ich freue mich auf spannende 30 bis 40 Minuten. Vielleicht magst du mal kurz sagen, wie du zu diesem Thema gekommen bist und was du eigentlich gerade so machst.
Erst einmal vielen Dank für die Einladung, lieber Gerald und meine sehr verehrten Damen und Herren, die zuhören. Ja, wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Ich habe mein zweites Buch geschrieben 2017 und da habe ich auch schon Blockchain thematisiert gehabt. Also das Buch ging über die Digitalisierung. Was erwartet uns in Zukunft? Also das Buch heißt Übermorgen, eine Zeitreise in unsere digitale Zukunft. Und im Buch habe ich eben auch Kryptowährungen thematisiert und ich hatte noch keine und da sagte ich meinem älteren Sohn, du, hey, kannst du mir einen Crashkurs bieten für Kryptowährungen? Und da bin ich lustigerweise über Deutschland. Also ich habe bei der Fidor Bank in München, habe ich zuerst Geld überwiesen, da hat mich mein Banker angerufen und gesagt, willst du das wirklich tun?
Das war aber eine
Der
Deutsche
wollte mich
Bank.
abhalten.
Deutsche Bank, ja.
Nein, also der Banker, der mich angerufen hat, war eine Schweizer Bank, aber
Ja.
Fidor in München, Deutsche Bank. Und von dort konnte ich auf bitcoin.de, habe ich meine ersten Bitcoins und Ether gekauft. Und so hat eigentlich alles begonnen. Und dann bin ich in die erste Explosion geraten. Das heißt, die Kurse gingen nur aufwärts. Und ich habe dann so auf dem ungefähren Höhepunkt habe ich dann mein Investment rausgenommen und den Gewinn stehen lassen. Und was ja immer viele sagen, soll man tun. Und so ist dann das entstanden. Heute habe ich über 50 Kryptowährungen. Ich bin auf verschiedenen Krypto-Exchanges Kunde und so weiter. Und ich habe das dann noch etwas ausgebaut, kontinuierlich. Und da kann ich vielleicht dann auch noch später sagen, wie ich das gemacht habe.
Ja.
Zuerst wäre es mir aber ein Bedürfnis mal mit diesem, ich hab den Eindruck, dass die wenigsten Leute was verstehen.
Ja.
Und vor allem die Banker nicht und auch die Journalisten nicht. Also Entschuldigung, wenn Sie jetzt diesen Beruf haben, aber die Banker, die das verstanden haben, die arbeiten jetzt nämlich in einer Kryptobank oder in einer Krypto-Exchange. Also es geht darum, wenn man Währung hört, dann ist man sofort gefangen in einer Richtung. Wir haben ja Dollar, Euro, Franken und dem sagt man auch Fiat-Währung. Und die Krypto sind eben etwas anderes. Und wenn man das mal verstanden hat, dann wird man auch automatisch richtig investieren. Und da möchte ich mal, es gibt drei Arten von Kryptowährungen sind etwas mehr. Also ich bin auf der Seite des BaFin. Das kennen Sie ja in Deutschland bestimmt. In der Schweiz ist das die Finanzmarktaufsicht, in Liechtenstein die FMA. Also überall gibt's die und die haben auch eine Definition angegeben. Und da gibt's im Wesentlichen gibt's drei Token. Der erste ist ein Payment Token. Dann gibt's den Utility Token. Und dann gibt es den Security Token.
Ganz, ganz kurz, lieber Jörg. Also Token ist natürlich für alle, die sich jetzt mit Technologien und digitalen Medien natürlich beschäftigen, schon ein Begriff. Was ist nochmal ein Token? Warum?
Es gibt ja Coin. Bitcoin hat eine eigene Blockchain darunterliegend. Ether hat die Ethereum-Blockchain darunterliegend. Die haben einen Coin. Dann ist Token, ist der eine fremde Blockchain nutzt, ist auch digitales Geld. Also nein, ist Krypto. Man muss nur unterscheiden, wir haben heute schon digitales Geld. Das ist, wenn ich jetzt eine Banküberweisung mache, digital, dann ist das eben auch digitales Geld. Aber wir sprechen ja hier heute jetzt über Kryptos. Und was war nochmals die Frage? Entschuldigung.
Genau, du wolltest Krypto erklären, was Krypto also für jemanden, der jetzt in diesem Geschäft, in diesem Finanzgeschäft noch gar nicht drin ist.
Gut. Also Payment Token, das wäre gedacht zum Zahlen. Und Bitcoin ist so ein Payment Token, wird aber fast nicht zum Zahlen gebraucht. Er wird zum Horten verwendet. Das heißt also, ich horte Bitcoin und mache keine Zahlungen, weil ich daran glaube, dass der Wert sich steigert, wie wenn ich Gold hätte. Also man sagt schon, dass Bitcoin mal Gold ablösen könnte, weil Bitcoin ist auch begrenzt in der Anzahl auf 21 Millionen Bitcoin. Und das ist mal der Punkt. Jetzt sagen sofort Leute, ja, ich brauche doch das nicht zum Zahlen. Ich habe doch meine Bank und da habe ich meine Kredit- und Debitkarte. Das ist alles richtig. Wenn ich aber, sagen wir mal, in Russland zu Hause bin, in Venezuela und so weiter, dann habe ich ein Bedürfnis, oder wenn ich in der Ukraine wohne, dann kann ich zum Beispiel Kryptogeld mit einem Stick außer Landes nehmen. Nicht mal, also ich kann das Verrückte ist, ich kann, es gibt so spezielle, nennt man Cold Wallet, das ist wie ein USB-Stick und da kann ich meine Krypto speichern. Und jetzt, also wenn ich jetzt flüchten müsste, müsste ich nur 20 Wörter in der richtigen Reihenfolge memorisieren können und dann kann ich diese Kryptos an jedem Punkt der Erde wieder zurückholen, wenn ich diese Wörter weiß. Also das ist jetzt nur zu sagen, wir brauchen eigentlich bei uns in Europa, brauchen wir keine Kryptos zum Bezahlen in der Regel. Dann gibt es, jetzt wird es interessant, jetzt kommt der Security Token und das ist, das heißt, ist ein Anlage. Wir werden in der Zukunft einmal unsere Welt tokenisieren. Das heißt, wir werden irgendeinen Wert, ein Asset, werden wir aufteilen. Zum Beispiel, ich habe Folgendes: Ich habe vor wenigen Jahren, da hat eine meiner Banken, ist eine Schweizer Kryptobank, Signum, und die haben einen Picasso. 4,5 Millionen wert haben die tokenisiert. Die haben 5.000 Token ausgegeben und das waren dann die Anteile an diesem Gemälde.
Also so ähnlich wie Wertpapiere bei einer aktiennotierten Firma.
Ganz, ganz genau. Und ich habe 5 dieser Token gekauft und hatte somit einen Tausendstel dieses Picasso. Also ich verstehe nichts von Bildern und Gemälden und Kunst, aber ich habe es einfach mitgemacht, wie der Prozess funktioniert. Das war ganz spannend. Und dann kommt der Punkt, irgendwann hat jemand ein Angebot gemacht und gesagt, er würde alle diese 5.000 Token kaufen, hat ein Angebot gemacht, wie bei einer Firmenübernahme letztlich. Und dann konnte jeder Tokenholder, es gab nur 60 Stück, habe ich dann erfahren, und die konnten dann sagen, ob sie mitmachen oder nicht. Also hatten Stimmrecht in Form eines Token. Und ich wurde dann überstimmt, musste dann auch mein Investment zurückgeben. Es gab 20% Gewinn in 1,5 Jahren. Das war ja auch nicht ganz schlecht. Aber ich habe es nicht deswegen gemacht, sondern weil ich den Prozess kennen will. Jetzt stell dir vor, du kannst eine Firma tokenisieren, du kannst Immobilien tokenisieren, du kannst alle Assets der Welt kannst du tokenisieren. Und BlackRock zum Beispiel, die denken drüber nach, dass sie den Wertpapierhandel tokenisieren. Und das heißt, da kommt eine unglaubliche Innovationswelle auf uns zu. Wenn mal die ersten Beispiele da sind, sagen wir so, dann haben wir den iPhone-Moment der Kryptos erreicht. Das brauchen wir noch, das haben wir noch nicht. Jetzt kommt aber der interessanteste Token, der dritte, das ist der Utility-Token. Und der Utility, ich sag dir jetzt, Gerald, wie dein Auto in Zukunft aussehen wird. Du wirst in deinem Auto mal ein Krypto-Wallet haben. Mit irgendeiner Kryptowährung, das wird wahrscheinlich nicht Bitcoin sein. Und das heißt also, Ethereum zum Beispiel ist bekannt für Smart Contracts. Das kann aber auch andere Kryptos können schon Smart Contracts. Und das geht in der Praxis so. Dein Auto fährt an die Parksäule. Und du merkst gar nichts. Also dein Auto, dein Wallet macht mit der Parksäule einen Smart Contract und vereinbart die Gebühr fürs Parking. Nach 3 Stunden fährst du weg und dann sagt die Säule, hey, liebes Wallet, wir haben einen Smart Contract vereinbart. Du warst jetzt 3 Stunden hier, kostet so viel. Das Wallet sagt, ja, ist gut, ist okay, haben wir vereinbart und schiebt dann digital auf der Blockchain natürlich registriert, schiebt dann natürlich diese Token oder Coins oder was es ist, schiebt es rüber. Gleich wird es sein Maut. Du wirst nicht mehr um die Maut kümmern müssen, sondern du fährst nach Italien und überall wird dann einfach das Wallet eben, macht dann auch einen Smart Contract mit dem Autobahnbetreiber oder Strombezug wird genau das Gleiche sein. Oder so, dass wir sogar die Ladesäule schon vorreservieren können. Das wird dann alles über Blockchain natürlich dann fest verankert. Und darum geht es. Und jetzt ist so, nur ein Beispiel. Wenn wir jetzt, vielleicht hast du noch vorher eine Frage, aber ja.
Ja, also ich habe viele Fragen im Sinne der Hörerinnen und Hörer natürlich. Du hast den Begriff der Blockchain angewandt. Einige sind vielleicht jetzt nebenbei schon am Surfen oder fragen Perplexity oder ChatGPT, was ist eigentlich eine Blockchain? Kannst du das in knappen Worten beschreiben? Worum handelt es sich da?
Ja, also bei Blockchain geht es darum, dass wir Transaktionen speichern können und die nicht mehr gehackt werden können. Ja. Also ein Beispiel, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich würde dir jetzt 20 Euro rübergeben, nur wir zwei, dann könntest du irgendwann mal sagen, du Jörg, ich habe die nicht bekommen, vielleicht hast du es vergessen und nicht, dass es bösartig ist, aber dann hätten wir es wirklich nur, wenn wir einen Vertrag gemacht hätten mit Unterschrift. Und jetzt, wenn wir es aber so machen, hier Blockchain-orientiert, jetzt wir haben ja viele Zuhörerinnen, die jetzt zuhören und die sind alle die Zeugen und die schreiben es alle bei sich auf. Also natürlich wäre das digital. Und die wären alle Zeugen, dass ich jetzt dir 20 Euro gegeben habe. Und das heißt, digital wird das dann auf, da gibt es einen sogenannten Node-Rechner, also Knotenrechner. Und alle in der Blockchain, diese Knotenrechner, verschlüsseln die Transaktion und hängen sie mit der vorhergehenden zusammen. Das heißt, jede Transaktion, jeder Block, also es wird dann blockweise gespeichert, wie eine Kette. Und deshalb heißt es Blockchain. Also das heißt, wie eine Kette. Und jetzt muss man sich vorstellen, das wird immer angehängt. Und wenn jetzt jemand eine Transaktion vom letzten Jahr hacken wollte, müsste er alle Transaktionen von damals bis zurück auf alle Nodes hacken gleichzeitig. Also die Mehrheit, der müsste nur die Mehrheit haben, also 50 plus eine Stimme, 50% plus eine Stimme und dann könnte man es tun. Aber ich habe mal gelesen, auch Quantenrechner sind noch weit davon entfernt und wenn die Entwicklung so weitergeht, wären sie frühestens gegen Ende dieses Jahrhunderts in der Lage, die Blockchain zu hacken. Also das heißt, es ist ein sicheres und es ist das Paradoxe ist noch, diese Transaktionen, die kann ich alle öffentlich anschauen. Ich weiß nur nicht, wer dahinter steckt.
Ja, genau. Man kann die Geldflüsse kontrollieren dann, ne?
Genau.
Ja. Und es wird ja auch für viele, sag ich mal, digitalen Geschäfte, gerade im internationalen Bereich, genutzt. Ich weiß von einem Start-up, das beispielsweise sich beteiligt an Fußballspielertransfers, so à la Messi, Ronaldo, wie sie alle heißen. Da kann man also auch dann seine Bitcoins dann da investieren. Und das wird auch alles über ein Blockchain-System dann abgewickelt, ne? Und ja, jetzt ist aber
noch, darf bitte? Ich noch mal, wenn du nur dran denkst, Fußballer, jetzt könntest du den auch tokenisieren.
Ja, und sagen, genau.
Ich kaufe mir einen Anteil vom Fußballer. Oder aber ich gebe in einen, wie in einen Fonds, gebe ich Geld rein und bin dann wieder beteiligt über Anzahl Token an einem bestimmten Fußballspieler.
Ja, wie ist sowas denn rechtssicher? Und da, also datensicher haben wir, aber wie ist sowas rechtssicher? Also wenn ich mich an ein Gemälde oder an einem Fußballspieler tokenisiere, bekomme ich da einen Vertrag, der mir zugeschickt wird, den ich gegenzeichnen muss? Wie sieht das aus?
Das ist ja gerade das Einfachere. Nur ein Beispiel, das Beispiel vom Picasso von vorhin. Würdest du das mit heutigen Mitteln machen, also ohne Krypto und Blockchain, müsstest du eine Firma gründen, dann hättest du einen Asset, das wäre dieses Bild, und dann verkaufst du Aktien. Sehr aufwendig. Und neu hast du einfach die Token. Ich bin auch an einer Firma noch beteiligt, da habe ich auch einige Token gekauft. Das heißt, ich bin Anteilseigner, aber über Token. Und das heißt, ich brauche einen Account und dort habe ich dann diese Token gekauft und die zeigen, dass ich da rechtlich eben beteiligt bin. Also das verhält sich dann wie Aktien, aber ich brauche kein Papier, es läuft alles digital.
Und du kannst das als Privatperson aufsetzen, ne? Du musst keine Firma sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Einfach der den Token besitzt, der ist mit diesem prozentualen Anteil an der Firma oder was auch immer beteiligt.
Also das heißt, wenn mir ein Fußballspieler vom, was haben wir in der Nähe hier, den Hoffenheim, die Hoffenheimer erste Ligamannschaft hier, sagt, ja, ich habe ja drei Topstürmer, Gerald, du darfst die tokenisieren, dann wird man wahrscheinlich irgendwie einen Deal machen, dass die auch was davon haben, ne? Und dann kann ich im Grunde genommen das in die Blockchain stellen, oder?
Oder du könntest ein Crowdfunding veranstalten und sagen, wir wollen den Jamal kaufen als Hoffenheim. Und wer jetzt mitmachen möchte, der müsste jetzt, der könnte jetzt mit Token schon die Anteilsrechte zeichnen. Also zeichnen ist dann der falsche Begriff. Ja. Und dann, wenn das genügend zusammenkommen, dann kann dieser Transfer des Spielers gemacht werden und das sind alle dann beteiligt daran. Das wäre auch ein möglicher Use Case.
Wahnsinn, was ist dafür? Ja. Also alleine schon ganz einfach nach 15 Minuten schon für Geschäftsmodellideen kommen. Ne? Aber ich habe dich unterbrochen mit meinen Fragen. Geh mal weiter. Du hast gesagt, also du brauchst diese Blockchain und dann geht das weiter. Wie kann der Privatnutzer nun davon weiter partizipieren? Was kann er tun?
Also, ist noch etwas als Ergänzung von vorher. Man muss nicht wissen, wie die Blockchain funktioniert. Das ist sehr technisch. Man muss einfach wissen, es wurde noch nie eine Blockchain gehackt, weil es einfach noch nicht möglich ist. Und das heißt also, es ist sehr sicher. Wenn was gehackt worden ist, meistens der User ist das schwächste Glied in der Kette. Ja. Oder die Crypto Exchange wurde gehackt. Das kann auch passieren.
Ja, okay.
Jetzt noch ein zweiter Use Case, wenn man mal die Use Cases verstanden hat und sagt, diese Krypto macht das und das, dann weiß man auch, soll ich da investieren oder nicht. Ein anderer Use Case ist Medikamentensicherheit. Wir haben ja das Problem, dass Medikamente können gefälscht sein und ich als Laie kann das nicht erkennen. Und ich bin irgendwo jetzt in einem Land, sagen wir irgendwo in Zentralafrika und brauche ein Medikament, dann weiß ich nicht, ist das jetzt echt. Und jetzt kommt der Bitcoin zum Zug, weil der Bitcoin ist die erste digitale Währung, die beweisen konnte, dass man den Bitcoin nicht kopieren kann. Das ist ganz wichtig, weil wenn man etwas kopieren könnte, wäre es wertlos. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben, und jetzt kommt das zum Zuge, nur ein Beispiel, jetzt würden die Medikamente alle hätten einen QR-Code, der einzigartig ist. Das heißt, wenn ich jetzt in diese Apotheke in Zentralafrika gehe, ein Medikament kaufe, dann nehme ich mein Handy nach vorne, scanne diesen Code und dort wird dann festgestellt, existiert der und wurde der nicht schon gebraucht. Und weil er nicht kopiert werden kann, ist auf jeder Packung ein individueller Code, der das eben dann festhalten kann. Und damit können wir die Medikamentensicherheit feststellen? Könnten wir? Es gibt es noch nicht, aber das wäre auch ein weiterer Use Case. Da gibt es so viele. Die Blockchain hat eben einen demokratischen Charakter. Ja. Das heißt, die Mehrheit in einem solchen Ökosystem, die entscheiden, was richtig ist und was falsch ist. Und das heißt, das kann eben, wie gesagt, nicht gehackt werden. Und jetzt beim Medikamentenbeispiel noch wichtig, da würden wir einen Token vielleicht bezahlen, der ist vielleicht 50 Cent. Und das wäre uns das wert, aber damit würde dann dieses Ökosystem Medikamentensicherheit über Krypto und Blockchain würde dann eben sichergestellt werden. Und wenn die ganze Welt das tun würde, dann hätten wir das Problem Medikamentenfälschung nicht mehr. Das ist ein weiterer Fall eben, der das machen kann.
Okay, also insofern großartig. Jetzt das klingt ja auf den ersten Blick erstmal ganz gut. Jetzt würde der Otto-Normalverbraucher sagen, naja, meine Bank ist ja auch sicher. Kommt drauf an.
Auf jeden Fall. Nur ein Beispiel, das Autobeispiel, das kannst du mit herkömmlicher IT nicht lösen. Mhm. Also dieses Beispiel gab es übrigens, da hat ein Porsche Taycan, das war an einer Messe in Berlin, habe ich das gesehen, die haben diesen Use Case gebildet, also Panamera macht einen Smart Contract mit der Parksäule, bin ich hingegangen zu diesem Menschen, der hat gesagt, wieso machen Sie das nicht mit herkömmlicher IT? Und dann hat er gesagt, weil es einfach sicherer ist. Und jetzt stellen wir uns vor, in Italien haben sie eine andere Maut und in Frankreich wieder eine andere Maut und wir in der Schweiz haben die Vignette und so weiter. Und das jetzt zu synchronisieren wäre viel zu aufwendig, weil jedes IT-System müsste integriert werden. Jetzt bauen wir eine Blockchain-Anwendung, die alle, also das heißt, jeder, der mitmachen möchte, jedes Land würde weitere Node-Rechner integrieren in dieses Netzwerk und wäre dann Bestandteil davon. Das heißt, wir könnten dann mit einer App alle Parkings und alle Mautstrecken weltweit so bezahlen.
Das, also du sagtest ja so, diese Bezahlfunktion, die geht natürlich an dem Beispiel des Autos, ohne Frage. Ich denke, dass der Otto-Normalverbraucher sagt, okay, meine Milch, die ich im Supermarkt kaufe, das kann ich immer noch mit irgendwie im Zweifel mit einer EC-Karte oder einer Kreditkarte machen oder sogar mit Bargeld. Brauche ich kein Blockchain dafür. Vermutlich wird das irgendwann kommen, bin ich auch sicher. Aber so die Bezahlfunktion ist, glaube ich, jetzt für die meisten gar nicht so sehr interessant. Ich glaube, das Horten ist für die meisten interessant. Also das, sage ich mal, als Geldanlage investieren. Was muss dafür denn jemand tun? Also ich sag mal, die meisten haben wahrscheinlich irgendwo ein Aktienkonto oder so etwas. Kann ich das mit einem Wertpapierkonto dann einfach so betreiben? Also ich weiß, bei mir geht es, bei mir ab 1.1. Hat mein Broker gesagt, du darfst jetzt auch Bitcoins und Ähnliches dann handeln. Mhm. Aber das geht seit 1.1. Ja, das ist einer der größten.
Ah ja, okay. Noch ganz kurz ein Wort zuvorher, das ist richtig. Wir in Europa haben unsere Währungen, wir haben unser Geld, unsere Karten oder auch Bargeld. Also wir brauchen keine Kryptos, um bezahlen zu können, völlig klar. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, wenn man aber in Venezuela wohnt oder gewisse Länder, die dann etwas stärker überwacht sind, dort wäre ich dann froh, wenn ich gewisse Vermögenswerte auf Blockchain-Kryptos halten könnte, weil das ist länderübergreifend. Ja. Und wenn ich flüchten muss, dann habe ich die Assets schon außerhalb des Landes. Wenn ich eben diese 20 Begriffe mir merken kann oder den Stick dabei habe, der sehr klein ist, der große Vermögenswerte, also da könnte ich einfach jetzt 100 Bitcoin zum Beispiel, wenn jemand so viele hat, könnte er dann so auf dem Stick mitnehmen. Ja. Also das ist richtig, ja.
Und die sind auch sicher. Die sind auch sicher. Also die verdampfen dann nicht oder werden wertlos oder es kommt ein Atomschlag die werden Bestand behalten, oder?
Ja, ja, also dieser Stick wird auch als Cold Wallet bezeichnet. Das heißt, Cold in diesem Sinne ist nicht mit dem Internet verbunden. Und das kann dann auch nicht gehackt werden. Und jetzt angenommen, dir wird der Stick kommt abhanden. Dann gehst du in ein Land, du flüchtest und dann kaufst du dir den gleichen Stick und mit diesen 20 Worten, wenn du die noch merken kannst, dann kannst du eben diesen Stick-Inhalt wieder generieren. Das ist ja das Geniale. Das
Krass.
heißt, es ist nicht an die Hardware gebunden, sondern klar, wenn du dement bist, dann ist es nicht gut, dann vergisst du es. Also von daher muss man sich's natürlich gut merken können. Aber das sind Ausnahmesituationen. Der Normalfall ist ja, wir gehen in den Supermarkt und kaufen ein. Und das andere, was du gesagt hast, ist richtig. Also wenn, also ich habe es wie folgt gemacht. Ich habe immer geschaut, was sind die Top 10 der Kryptos? Und dann habe ich geschaut, also Bitcoin Nummer 1, Ethereum Nummer 2, XRP zum Beispiel ist auch ganz, da möchte ich nachher dann den Use Case noch ganz kurz erzählen. Der ist auch sehr hochinteressant. Was ich nicht empfehlen würde, sind die Stablecoins. Das muss ich noch ganz kurz erklären. Stablecoin ist an einen Wert gebunden. Es gibt den Tether, der ist an den Dollar gebunden. Und das heißt, ich könnte auch Dollar kaufen, und dann habe ich auch das die Währungschancen oder Risiken und der Tether bildet das genau wie den Dollar ab. Das heißt, dann brauche ich jetzt nicht zwingend eine Kryptowährung zu kaufen, wenn ich aus spekulativen Gründen natürlich. Und wenn ich jetzt und dann habe ich mir immer angeschaut, wer ist in den Top 10. Und dann habe ich immer geschaut, was macht diese Kryptowährung, was macht diese Blockchain-Anwendung. Und das ist dann interessant, dass ich dann sehen kann, oh ja, das ist dann wie eine, wenn ich eine mich an einer Firma beteiligen würde, würde ich ja auch sagen, was macht diese Firma? Welche Produkte oder Dienstleistungen stellt die her? Und dann glaube ich dran oder glaube nicht dran. Und da kann ich nur sagen, das muss man sich halt interessieren dafür. Einmal habe ich eine Kryptowährung gekauft, die hat quasi das Roaming zwischen den Blockchain. Also das heißt also, dass ich es wird immer mehr sein, dass wir Blockchain übergreifend Überweisungen machen und da braucht es irgendjemanden, der das umrechnet. Und eine Anwendung hat gesagt, wir fokussieren uns darauf. Und dann muss man sagen, ja, glaube ich daran, dass es braucht. Also ich habe daran geglaubt und hab davon gekauft. Also das, so treffe ich meine Kaufentscheide. Jetzt würde ich noch zu Nummer 3 kommen. Also nochmals, Nummer 1 ist Bitcoin. Ich persönlich glaube daran, langfristig ist das, wird das, wir werden Schwankungen haben. Also wenn jetzt jemand schlecht schläft, dann bitte keinen kaufen, weil die Ausschläge, die sind gigantisch. Und wenn man mal Kryptos gekauft hat, dann nicht jeden Tag draufschauen. Das ist schlecht für die Gesundheit. Übrigens hast du schon den Begriff mal Hodler gehört?
Nein.
Hodler.
Nein.
Okay. Das ist ein lustiger, ganz zu Beginn, da hat einer der in dieser Szene, der wurde dann gefragt, ob er jetzt Bitcoin verkauft und dann hat er geschrieben, er wollte schreiben, I hold it. Und er hat dann D und L vertauscht, I hodl it. Und jetzt ist das der Begriff, wenn wir sagen, ich bin ein Hodler, also ich stehe dazu, ich bin ein sogenannter Hodler, ich kaufe und lasse die stehen. Ich mache nicht Daytrading und wieder verkaufen und so weiter. Das ist noch wichtig. Also ich würde einfach, wenn man schlecht schläft und ganz bestimmt nicht mit geliehenem Geld das machen. Mit Geld machen, dass man im schlimmsten Fall einen Totalverlust einfahren kann. Hier möchte ich noch einen Disclaimer anbringen, das ist keine Beratung.
Nee, natürlich
das ist
nicht.
Ganz wichtig, also, das ist ganz wichtig, ja.
Wir machen hier keine Finanzberatung, das ist extremst wichtig.
Genau.
Ja, also ihr handelt auf euer eigenes Risiko und wenn ihr das nachmacht oder was auch immer Jörg erzählt, dann ist das immer das eigene persönliche Risiko. Haben wir es jetzt.
Genau, und Blockchain heißt Ethereum und der Coin ist der Ether. Und was man hier wissen muss, ist Ethereum Blockchain macht schon 1,2 Millionen Transaktionen täglich. Das ist viel. Weil bei Ethereum heißt es, das ist DeFi, der Begriff, das heißt Decentralized Finance. Das heißt, es gibt auch Banken und der Larry, wie heißt er jetzt von BlackRock? Der Chef, der denkt wirklich darüber nach, über die Ethereum Blockchain Wertpapierhandel zu betreiben. Und wenn der das macht, dann hören das wieder viele Leute. Das gibt Nachfrage. Das heißt also eben 1,2 Millionen ist nicht nichts. Und oder zum Beispiel noch ein anderes. Viele Staaten beginnen jetzt auch in Bitcoin zu investieren in der Schweiz. Wie ihr vielleicht wisst, wir können ja Initiativen machen, und da läuft jetzt gerade eine Initiative, die Schweizer Nationalbank verpflichten soll, auch einen Teil des Geldes in Kryptos anzulegen. Und andere Nationen habe ich auch schon gehört, da gibt es Costa Rica zum Beispiel, hat Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel erklärt. Was ich damit sagen möchte, in den nächsten Jahren wird die Nachfrage steigen. Da bin ich felsenfest überzeugt, es wird wieder große Einbrüche geben, aber vom Trend her geht es aufwärts. Jetzt kommt XRP, das ist ein extrem, also Ripple Labs steckt dahinter, und XRP ist jetzt Nummer 3. Und jetzt XRP, die hatten ja einen Rechtsfall mit Gary Gensler, das war der Chef von der Finanzmarktaufsicht dort, und die hatten jahrelang einen Rechtsstreit, weil die Behörde dort hat gesagt, das ist ein Wertpapier, und Ripple hat gesagt, ist kein Wertpapier. Und Trump hat noch während in der Wahlkampagne gesagt, das Erste, was er tun würde, dass er Gary Gensler entlassen würde. Ja, genau. Und der hat jetzt selber gekündigt auf Ende letztes Jahr, dass ihm nicht Trump zuvorkommt, und hat jemanden, der kryptofreundlich, also Trump ist sehr kryptofreundlich. Ja. Jetzt, wenn wir uns mal überlegen, was bedeutet das? Nachfrage. Ganz klar. Und jetzt kommt eben XRP ins Spiel. Also die Bank of Japan hat XRP bereits als offizielles Zahlungsmittel zugelassen. Jetzt werden das immer mehr Banken. Und jetzt kommt Folgendes. Ein Beispiel. Nochmals. Du müsstest jetzt Geld in ein zentralafrikanisches Land schicken. Vielleicht hast du Verwandte dort. Und jetzt, wie geht das heute? Sehr kompliziert, aufwendig. Also innerhalb Europa null Problem, haben wir IBAN und so weiter schnell gemacht, so mit Sofortüberweisung, alles, was wir haben. Aber jetzt in dieses zentralafrikanische Land bist du nicht sicher, dann kostet es Unmengen. Also ich habe schon gehört, das kostet teilweise 20-30% für die Transaktionen. Und jetzt XRP macht Folgendes. Die Transaktion würde jetzt so ablaufen. Also du sagst bei deiner Bank, die nehmen die Euro, die du hast, und wechseln sie in XRP um. Eine Sekunde später kann in Zentralafrika schon derjenige diese XRP wieder in die Landeswährung wechseln. Das heißt, die Transaktion ist um Faktoren schneller und kostengünstiger. Kostet dann vielleicht noch irgendeinen Fixbetrag oder einen Mindestbetrag, aber bestimmt nicht mehr 20-30%. Wenn das mal genügend Banken machen, dann haben wir ein neues Überweisungssystem global gesehen. Und jetzt deshalb geht auch jetzt XRP etwas durch die Decke. Der war noch vor kurzem 0,5 und ist jetzt bald bei 3 Dollar und ist noch leicht darunter. Und das wäre auch ein Coin, den ich mir ansehen würde, wenn ich jetzt bei den Zuhörerinnen bin. Ja. Und dann gibt es natürlich ganz viele. Es gibt Solar und so weiter. Also da gibt es einige in den Top 10 drin. Und da würde ich einfach mal, was es auch gibt, mittlerweile gibt es strukturierte Produkte. Ich kann also wie ein ETF, die heißen dann ETP, kann ich dort auch gemischte Warenkörbe machen. Das heißt, dass ich mich nicht darum kümmern muss. Ich muss so sagen, das war früher extrem kompliziert, auch bei Bitcoin.de mit Fido und so weiter. Das war extrem. Und das ist heute um Welten einfacher. Wir in der Schweiz haben zwei Banken, die viele Kryptos haben. Die Swissquote ist eine reine Online-Bank und die hat etwa 50 Kryptowährungen, bieten die an. Ich weiß aber nicht, wie einfach jemand aus Deutschland ein Konto hier eröffnen kann. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ja. Und das andere ist die Signum Bank, die das auch macht. Also eben, und dort kann man dann eben in solche strukturierte Produkte investieren.
Okay, und die kauft man dann auch so ganz genau, so wie ein Wertpapier. Man gibt die Anzahl an, man gibt den Börsenplatz an und
genau.
Und dann go.
Genau, das geht heute wirklich so einfach, ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt in Deutschland ist, ob alle Banken, du hast ja gesagt, deine Bank macht es erst seit diesem Jahr.
Ja.
Also ich denke, da muss man sich mal erkundigen. Was ich nicht tun würde, ja, vielleicht etwas auch ein Do's and Don'ts, oder? Also was ich nicht tun würde, ist in eine unbekannte Krypto-Exchange. Da würde ich mir mal anschauen. Also was jetzt im deutschsprachigen Raum immer mehr kommt, ist Bitpanda. Da bin ich, da hatte ich auch, da habe ich auch ein Wallet, aber nichts drauf. Aber die machen meines Erachtens von außen betrachtet auch einen guten Job. Und das wäre eine Alternative, liegt natürlich dann im EU-Raum, was ja rechtlich gesehen auch ein gewisser Vorteil ist. Wir sind ja nicht EU, wir sind ja außerhalb.
Gibt es denn für solche Broker bzw. Anlageprodukte auch einen Sicherungsfonds, falls die Bank mal da irgendwie dann insolvent geht beispielsweise? Also ist das safe, diese Anlage, oder wer haftet dafür?
Also ich weiß nicht, wie es jetzt in Deutschland ist. In der Schweiz ist es so, auch wenn ich einen ETF habe und die Bank geht Konkurs, dann sind alle in dem ETF enthaltenen Wertpapiere gehören mir und geht nicht in die Konkursmasse. Und das würde dann bei Kryptos natürlich ähnlich sein. Aber wie das jetzt in Deutschland ist, das kann ich wirklich nicht sagen.
Ja, okay. Ja, das weiß ich nicht. Aber da können ja Hörerinnen und Hörer gerne mal dann an mich diese Informationen weitergeben und dann reiche ich das auch entsprechend weiter.
Also wenn jemand unsicher ist und der Bank nicht traut, dann kann er ja eben ein solches Cold Wallet und das dann dort speichern. Das ist dann wirklich sicher, weil das nicht gehackt werden kann, weil es eben nicht mit dem Internet verbunden ist. Also das sind eben diese Speicher, die sind auch sehr, haben eine sehr hohe Verschlüsselung und sind grundsätzlich sehr sicher.
Naja, man braucht dann wirklich nur die 20 Wörter Passwort, ne?
Ja, zum Beispiel, auch das reicht natürlich auch. Und das kann ich, also noch ein Tipp würde ich machen, nie und nie und nie gewisse Informationen auf dem Computer speichern. Also das heißt, wenn man nicht die Passwörter und so weiter, die habe ich alle losgelöst. Und ich habe, weil es gab auch schon so, dann stirbt jemand und dann ist alles verloren. Und ich habe zum Beispiel meine ganzen Zugangscodes und so weiter habe ich im Banksafe. Und mein älterer Sohn ist informiert, also wenn mir was zustoßen würde, hätte er doch den Zugang und käme an diese Vermögenswerte heran. Und das haben viele nicht gemacht und die sind dann halt für immer verloren, weil das ist so der Private Key, das ist das Wichtigste. Und wenn man das, der Private Key wäre dann, also wenn man die selber hortet, ist der Private Key und sonst hat man dann halt das Passwort bei der Crypto Exchange. Und ich habe auch schon, na, übrigens, was ich auch gemacht habe bei den Schweizer Kryptobanken, Swissquote, habe ich auch die interviewt und habe gesagt, was macht ihr für die Sicherheit, dass ihr nicht gehackt wird? Und was die meisten eben machen, die haben sehr viele Cold Wallets. Das heißt, die haben die Cold Wallets irgendwo in einem Safe. Und die Zugangspasswörter wissen dann vielleicht drei Leute und das ändert ständig. Das heißt also, erstens mal, wenn man gehackt wird, wie ist nur ein Teil des Vermögens der Bank betroffen und der andere, der in Cold Wallets liegt, eben nicht. Und das heißt also, eine seriöse Bank oder Crypto Exchange macht das natürlich so, damit im Worst Case eben nicht alles verloren ist.
Okay, und jetzt auch für die Privatleute noch einmal, vielleicht abschließend so als Fazit, lieber Jörg, lohnt es sich jetzt noch einzusteigen oder ist der Zug da schon abgefahren? Also die typische Aktienfrage.
Ja, genau. Also ich bin felsenfest überzeugt, dass der Zug nicht abgefahren ist. Und zwar, ich habe schon in Vorträgen zeige ich den Aktienkurs vom Dow Jones. Und da 1999 gab es so einen starken Anstieg und dann wirklich eine große Korrektur. Und dann zeige ich nur das bis dorthin und sage ich, ja, jetzt angenommen, Sie haben da oben auf dem Peak gekauft und jetzt sagen Sie so ein Mist. Und dann zeige ich den Dow Jones bis heute und sage jetzt, interessiert Sie das noch da unten? Und dann sagt die Leute natürlich nicht. Und das ist es ja. Also wenn jetzt jemand einsteigt bei 100.000 und jetzt gibt es eine Korrektur und der sagt jetzt auf 70.000 oder sogar 50.000 runter, dann schlagen Sie die Hände über dem Kopf zusammen. Nein, schauen Sie mal, in 10 Jahren ist der vielleicht bei 250.000 und interessiert Sie dann das noch vor 10 Jahren? Und es ist einfach so, nur ein Beispiel, ich habe noch im vorletzten November hatte ich noch den Mut, dass ich einen Bitcoin und 28 Ether gekauft hatte Und es war langer Kryptowinter. Also Kryptowinter ist dann, wenn die Kurse sich nicht bewegen, wenn sie tief unten sind. Und ja, ich habe damals zum Beispiel für den Bitcoin 36.000 bezahlt und habe gesagt, oh mein Gott, war das wirklich gut? Ich habe selbst gezweifelt. Und plötzlich war er über 100.000, ja. Und das ist halt, man kann sagen, Glück gehabt oder nicht, aber es braucht halt auch ein gewisses Risiko. Ohne Risiko geht es nichts im Leben.
Ja, und da gibt es denn einen Totalverlust beispielsweise, wie man das von Derivaten oder sowas kennt? Nein, ne? Also
eher weniger. Also das wäre jetzt nur ein Beispiel, jetzt würde in den USA Ripple verboten, aus irgendeinem Grund. Dann wäre es natürlich fast ein Totalverlust, weil dann das Vertrauen nicht mehr da ist. Mir haben noch Freunde vor 2-3 Jahren gesagt, du musst unbedingt Bitcoin verkaufen, weil das wird jetzt dann verboten. Dann habe ich gesagt, das kann nicht verboten werden, weil die Blockchain ist global.
Ja.
Und das heißt, ein Land kann wohl das verbieten, aber es gibt keine Grenzen. Es gibt keine Landesgrenzen auf der Blockchain. Und deshalb habe ich gesagt, nein, ich glaube nicht daran, dass Bitcoin verboten wird. Und siehe da, der Trump erklärt sich zu einem Krypto-Befürworter.
Ja, und auch ein Putin wird ein großer Fan von Krypto sein, glaube ich.
Ja, und Nordkorea, die hacken sich so ein gewisses Vermögen zusammen.
Ja.
Die stellen Hacker an und wobei, da möchte ich noch ganz kurz was sagen, weil das ist ja auch immer so ein Vorwurf, noch zwei Vorwürfe, Kriminalität und Stromverbrauch. Und gerade bei der Kriminalität übrigens, da gibt es spezialisierte Firmen, die das wieder zurückbringen, weil, jetzt kommt Folgendes, weil alles öffentlich ist, aber man weiß nicht dahinter, kann man ein gewisses Wallet verfolgen. Und irgendwann müssen die diese Grenze überschreiten der Blockchain und ins normale Finanzsystem. Und in diesem Moment wird zugeschlagen. Und das heißt also, oft wurden die meisten Beträge, die so durch gewisse Erpressungen wurden bezahlt, aber die konnten wieder zurückgewonnen werden. Das läuft natürlich dann nicht, das ist nicht sehr public, aber ich habe schon mit Leuten gesprochen, die solche Firmen betreiben. Und dann kommt noch etwas wegen Stromverbrauch. Das ist auch immer so ein Thema. Bitcoin hat einen hohen Stromverbrauch. Ethereum hat das Verifikationssystem umgestellt von Proof of Work auf Proof of Stake. Und das heißt, es wird anders verifiziert. Und da hat Ethereum Blockchain hat ihren Stromverbrauch um 99% senken können. Und jetzt kommt aber noch etwas ganz Wichtiges. Bitcoin wird oft gemeint mit sehr günstigem Strom, mit überschüssigem Strom und Strom auch in Ländern wie Kasachstan und solche Länder, die günstigen Strom haben, weil sie Wasserkraftwerke haben und so weiter. Und jetzt noch etwas, was man auch bedenken muss, auch eine deutsche Bank oder egal welche Bank hat Strom, braucht Strom. Alle Mitarbeitenden, die dort arbeiten, die zur Arbeit fahren und die ganzen Rechenzentren. Und das ist nicht wenig. Aber man zeigt immer auf Bitcoin, ja, die verbrauchen viel Strom. Also ich habe diese Rechnung schon gehört, dass es dann wahrscheinlich fast aufs Gleiche rauskommt. Man muss dann die Vermögenswerte, also wie viel Vermögenswert ist in der Bitcoin-Blockchain und wie viel ist in einer Bank. Und dann ist es nicht mehr weit davon entfernt. Und da schreibt nie ein Journalist darüber.
Naja, weil kein Journalist sich erstmal so in der Tiefe so einarbeitet und auch keine Vergleichsrechnungen anstellt. Also nur die allerwenigsten und die werden nur von einer, sag ich mal, Elite oder einer kleinen Gruppe gelesen. Ne? Aber wir haben das gleiche Thema, lieber Jörg, natürlich auch bei den KI-Rechenzentren, wenn wir jetzt über Quantencomputer reden und so weiter. Oder wenn wir die Rhetorik von Trump und Elon Musk hören und die Visionen, die damit einhergehen, dann wird die Energie sicherlich eben nicht nur auf der Erde irgendwann generiert werden, sondern wahrscheinlich darüber hinaus auch im Weltall generiert werden können. Also das wird kommen. Ob damit, wie du sagst, die Globalisierungsherausforderungen, die gerade in der Journalie so häufig denn betont werden, gelöst werden, ich weiß es nicht. Dafür ist die Welt zu komplex geworden. Ich glaube nicht, dass eine Technologie entweder die Welt zerstören oder die Welt retten kann. Am Ende sind wir es Mensch, sind es wir Menschen und du hast vollkommen recht. Ja, wenn ich drei Tesla vor der Haustür habe, aber damit dann auch immer nur im Kreis fahre, brauche ich damit auch Strom, ohne irgendwie einen Impact damit zu erzeugen, außer meinen Fahrspaß. Dann müssen wir uns alle an die Nase packen und das ist dann eben nicht die Technologie. Ich glaube, dass Technologie natürlich Energie braucht, aber am Ende doch immer noch das Effizienteste für eine ökonomische Gestaltung ist. Es braucht keine Abgase, es erzeugt kein CO2 im konkreten Fall, sondern wenn man das smart andenkt, da gibt es auch Möglichkeiten.
Ja, absolut, ja.
Ja.
Und eben gerade im Energiebereich gibt es ja so viel Forschung und
Ja.
Projekte, die schon sehr weit sind.
Total.
Kernfusion wäre ein mögliches Thema und so weiter. Oder die
Total.
kleinen Kraftwerke, eben gerade die KI-Firmen denken darüber nach, selber solche kleine Kernkraftwerke zu installieren, um den Strom selbst zu produzieren.
Ja.
Also, ja.
Genau.
Also, aber das ist wirklich so, dass Kryptos braucht Energie.
Ja,
Genau,
das ist
ohne geht's nicht, ja.
ja, weil der
Das
Rechner
braucht.
einfach 24/7 laufen, ne? Und das sind keine kleinen.
Ja, genau.
Super.
Das sind ganze Rechner, wie sagt man, wo Tausende von Rechnern da sind, ja.
Lieber Jörg, Mensch, du hast uns einen tollen Einblick geliefert in deine Kryptowesen, in einen Teil deines Finanzlebens. Ist toll. Ich hoffe, dass für die Hörerinnen und Hörer hier Ansatzpunkte sind. Also du hast mich jetzt total motiviert, jetzt da endlich mal einzusteigen und mal in die von dir benannten Werte mir die mal genauer anzuschauen und bei meiner Bank jetzt endlich mal so einen ersten halben Zehntel Bitcoin zu kaufen oder was auch immer. Mal gucken, ob es für den Ganzen reicht. Wir schauen mal.
Noch ganz kurz, ich habe einen Kollegen, den kennst du auch, ich sage dir nachher wer, der investiert jeden Monat einen kleinen Betrag und so hat er den gemittelten Kurs.
Ja.
Und das ist auch keine schlechte Strategie, mal sagen, ich mache einfach, ich kaufe jetzt jedes Mal 0,01 Bitcoin oder was auch immer.
Ja,
Ah ja,
ja.
das ist noch etwas, Bitcoin kann bis auf 10 Kommastellen, das ist dann ein Satoshi, das ist die kleinste Einheit, ist etwa ein Milliardstel, ist nicht ganz ein Milliardstel, aber das heißt, man kann die Kryptos auf sehr, sehr kleine Einheiten runterbrechen, was man bei der klassischen Währungen nicht kann.
Ja,
Und so kann
gibt's.
man auch
Ja.
ganz kleine Einheiten kaufen, das wollte ich
Das
sagen, ja.
ist super. Das ist für die Deutschen vor allem von ganz besonderem Interesse, weil die Deutschen sind Fans von Sparplänen in ETFs. Also dann könnte man sein ETF-Portfolio vielleicht damit auch noch mal ein bisschen anreichern. Also ich werde mir das auf jeden Fall sehr genau jetzt anschauen. Also ich bin mit dir auf den Geschmack gekommen. Und Jörg, und dann lass uns das später gerne wiederholen und dann gibt es mit Sicherheit ein paar Zuschriften, dann können wir daraus ja wieder was Neues machen.
Super, vielen
Soweit,
Dank.
soweit, vielen Dank erstmal, ja. Danke.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.